Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Motorrad und Musik. Politische und unpolitische Rebellion. Eine große Männerfreundschaft unter Jugendlichen. Das sind einige der Themen in Hans-Jörg Schertenleibs neuem Roman Cowboy-Sommer. Der Autor stellt ihn vor im Gespräch mit Felix Schneider.
Packend ist die erste Charakterisierung, die mir einfällt zur Literatur von Hans-Jörg Schertenleib. Deswegen ist der Autor auch einer der meistgelesenen Schweizer Autoren. Geboren 1957, heute also Anfang 50. Hans-Jörg Schertenleib galt lange als Schweizmüder, weil er der Schweiz den Rücken gekehrt hat und in Irland Wohnsitz genommen hat. Dort wohnt er zwar heute noch, ist aber auch wieder zurück in Zürich und gelegentlich auch in Biel, wo er am Literaturinstitut unterrichtet. Ich begrüße den Autor Hans-Jörg Schertenleib hier im Radiostudio Zürich. Schön, Hallo. Dass Sie da sind. Guten Tag. Tag. Herr Schertenleib, Sie haben bei der Präsentation Ihres letzten Buches, das Regenorchester, im Literaturhaus Basel ganz am Ende der Diskussion gesagt, mein nächster Roman spielt in Zürich, die Schweiz interessiert mich wieder. Was interessiert Sie denn wieder?
Da habe ich mir ein schönes Ei gelegt. Das hat sich längst wieder verändert. Ja, die Arbeit am jetzt vorliegenden Buch Cowboy Sommer hat mich auf einen anderen Pfad geführt. Und das Buch, an dem ich schon wieder sitze jetzt, hat mit der Schweiz nur ganz am Rand zu tun. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, weshalb meine Heimat- und Geburtsstadt nicht auf meinen Schreibtisch findet. Ich kann es nicht sagen.
Vielleicht bedeutet es für Zürich für Sie etwas anderes als gerade dieses konkrete Zürich.
Mhm. Es ist auch möglich, dass ich meine Heimatstadt abgehandelt habe. Klingt komisch, aber vielleicht ist das so mit dem neuen Buch Cowboy Sommer. Zürich steht für mich vor allem als Metapher eigentlich für meine Jugend, für Vergangenheit. Und ich bin dann relativ früh weggegangen aus dieser Stadt.
Es ist jetzt interessant, dass Sie sagen, dass Zürich eigentlich eine Metapher für Ihre Jugend ist. Wenn man mal so drei Werke, ich greife aus Ihrem Werk, Sie haben in allen Sparten der Literatur Werke geschrieben. Ich greife mal drei Romane heraus. Wenn ich Die Namenlose nehme, vor 10 Jahren, 2000 erschienen, dann ist das die Geschichte einer Frau und die Frau erzählt ihrer Tochter, wie sie in die Fänge einer brutalen Sekte geriet und jetzt auf der Flucht ist vor dieser Sekte. Mhm. Wenn ich das Regenorchester nehme, das ist vor 2 Jahren erschienen, wir haben es schon erwähnt, dann haben wir da schon zwei Stimmen. Mhm. Nämlich eine Stimme dieser 64-jährigen Irin, die ihr Leben erzählt, ein Leben in Armut und mit vielen Entbehrungen. Und wir haben schon einen Schweizer Schriftsteller, der gerade einen Liebesverlust erlitten hat und über diese Begegnung mit dieser Irin sich damit abfinden lernt. Und hier im Cowboy-Sommer, da haben wir einen Erzähler, der ist 1957 geboren, wie Sie, und der erzählt von seiner Jugend. Ich habe so den Eindruck, Sie machen einen Prozess durch, dass der Erzähler immer näher an den Autor heranrückt.
Das ist absolut richtig. Ja. Vor 4 Jahren hätte ich mich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wenn man mir gesagt hätte, Sie sind ein autobiografischer Schriftsteller. Das sehe ich heute ganz anders. Ja. Ich habe damals fast verneint, dass es nötig ist, auf eigene Erfahrungen zurückgreifen zu können. Das sehe ich heute ganz anders. Ich wollte das Regenorchester nicht schreiben. Ich hatte damals, deswegen habe ich wohl auf dieses Buch hingewiesen, das in Zürich spielen soll, damals einen Roman angefangen, der eben in Zürich spielt. Und dann ist mir das Leben in die Quere gekommen, um es ganz deutlich zu formulieren. Und seither habe ich ein kleines Problem, das sich für mich allerdings auch als Kiesgrube herausgestellt hat, in der ich mich bedienen kann. Das bedeutet, ich kann nur noch Stoffe behandeln, die ich selbst erfahren habe. Also ich will, dass das Feuer der eigenen Erfahrung hinter dem Text aufleuchtet, sozusagen.
Aber doch verwandelt, das ist...
Selbstredend, ja. Also ich meine, das wäre langweilig am Schreibtisch, wenn ich nur mein früher gab es in der Schule im Deutschunterricht eine Disziplin, nennen wir es mal, schreiben Sie eine Nacherzählung. Das wäre ja genau dasselbe. Das fand ich damals schon langweilig, ja. Also wenn ich nur mein Leben nacherzählen müsste, Gott, wäre das langweilig. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, mein Leben ist alles andere als langweilig, aber ich will vom Schreiben dann natürlich schon ein bisschen mehr, als nur einfach mein eigenes Leben abzubilden.
Wo unterscheidet sich denn der Erzähler von Ihnen?
Also, das finde ich unerheblich.
Wir haben hier in diesem Buch einen Erzähler, der ist Schriftsteller und er begegnet im Jahre 2010 einem etwas verjähsten Schausteller und da kommt ihm sofort der Satz in den Sinn, der Satz ist sogar schon vor der Begegnung da eigentlich, wäre ich ein Mädchen, ich würde mich sofort in dich verlieben.
Genau.
Denn dieser etwas verjähste Schausteller ist sein Jugendfreund und nun sind wir in Zürich im Jahre 74 und hören die Geschichte, die dieser Erzähler erzählt, nämlich die Geschichte einer Freundschaft zweier Jugendlicher, ihr Abschied von der Kindheit, ihre Suche nach Freiheit im Zürich der 70er Jahre. Und wenn wir jetzt mal diese Hauptfiguren etwas näher betrachten, dieser Erzähler, können Sie ihn uns mal schildern?
Den ich erzähle?
Ja, ist eine der beiden Hauptfiguren.
Ist eine der beiden oder drei oder vier Hauptfiguren. Es ist interessant, dass sie das dritte Rad am Wagen, Fabio, oder das dritte Rad am Motorrad, um im Buch zu bleiben, verschweigen. Und auch Yolanda würde
Weil er mir nicht sympathisch war, der Fabio. Genau, also es gibt diese Freundschaft zwischen dem Erzähler und Beurot und dann gibt es noch einen dazwischen, der auch um die Anerkennung kämpft und der war mir nicht sympathisch, der dritte.
Genau. Das also gut, zurück zum Ich-Erzähler. Genau. Ich würde ihn vielleicht beschreiben als einen, der eher am Rand steht und beobachtet und zuguckt und nicht das Zeugs hat, um es ein bisschen negativ zu formulieren, zum Anführer, zu dem, der voranschreitet, ja, der die Richtung vorgibt, so.
Er ist eher schüchtern, er hat auch noch nie eine Freundin gehabt, das introvertiert, ne? Liest,
ja, und zwar süchtig nahezu, was bestimmt auch mit der Wahl seines Berufes zu tun hat, zu dem er sich ausbilden lässt, er wird Schriftsetzer, ja, Bleisetzer. Ein Beruf, der schon längstens verschwunden ist. Auch das spielt ja im Buch eine kleine Rolle, auch da eine Parallele zu mir selbst. Ich bin auch zum Schriftsetzer ausgebildet worden. Also da sehe ich ganz enge Verbindungen bei mir selbst auch. Wenn ich diesen Beruf nicht gelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht zu den Büchern gefunden. Ich war nämlich als Kind und als Jugendlicher kein Leser. Ja, das ist wirklich übers Handwerkliche passiert. Über die Tatsache, dass ich Texte abgesetzt habe, Tag für Tag.
Im Roman fand ich, dass dieser Bleisetzerwelt ja so etwas von Vergänglichkeit in den Roman bringt. Es gibt eine große Trauer darüber, dass das verschwunden ist, bei allem Realismus, dass es nicht mehr sein kann, aber es gibt eine gewisse Patina. Er macht noch etwas anderes, dieser Ich-Erzähler. Er legt Sätze aus. Haben Sie ein Beispiel, welche?
Es sind meistens Sätze von Leonard Cohen. Der hat damals in den 70er Jahren für mich eine immens wichtige Rolle gespielt, ja, was man übrigens nicht zugeben durfte als Junge in den Kreisen, in denen ich verkehrt bin, weil Leonard Cohen als viel zu poetisch, weich, verträumt galt, ja, also man hörte ganz andere Musik und Leonard Cohen habe ich mehr oder weniger heimlich gehört, ja, und mein Zugriff oder Zugang vielmehr zu Leonard Cohen war auch ein ganz anderer. Leonard Cohen hat ja als Schriftsteller angefangen, hat zwei Romane publiziert, Gedichtbände publiziert, bevor er angefangen hat, als Sänger zu arbeiten, ja, und es sind vor allem Zeilen von Leonard Cohen, die dieser Ich-Erzähler in der Stadt Zürich auslegt. Spiegelverkehrt, weil sie diese Bleilettern sind. Zum Beispiel bringt das Feuer näher. So ein Satz. Ein anderer Satz ist der Zeppelin gesichert? Sätze, die würde man sie lesen können. Ja, man muss ja zuerst mal spiegelverkehrt lesen können. Schriftsetzer können das. Könnte man sie lesen, wäre man wahrscheinlich für einen Moment lang irritiert. Ja.
Allerdings. Waren Sie denn auch am letzten Konzert von Leonard Cohen? Der ist ja wieder auf Tour.
Er hat etwa 5 Autominuten von meinem Haus in Irland gespielt und dann habe ich mich erkundigt nach den Ticketpreisen, 185 Euro und dann habe ich es gelassen.
Sie haben etwas verpasst, Herr
Scherben. Das habe ich gehört, ja, aber ich hatte auch Angst vor der Begegnung mit einem Mythos aus meiner Vergangenheit. Den wollte ich mir irgendwie nicht kaputt machen lassen.
Jetzt zur zweiten Hauptfigur. Wer ist dieser Beurot alias Walter Roth?
Ein Zauberer oder viel eher Verzauberer. Und da liegt das Wort Verführer auch ganz in der Nähe. Jemand, in dessen Nähe man sich gerne aufhält. Mädchen haben sich alle sofort in ihn verliebt. Jungs möchten, wie gesagt, in seiner Nähe sein. Weshalb? Weil man natürlich den Wunsch hat, etwas von der Aufmerksamkeit, die er bekommt, auf einem selbst abfällt. Also man will in diesem Licht stehen, in dem er steht. Das er übrigens selbst produziert ist das falsche Wort, aber für dieses Licht sorgt er selbst. Ja. Er hat geleuchtet. Man wusste damals, man hat ihn angesehen und hat gewusst, aus dem wird etwas. Von dem werden wir hören.
Sie reden jetzt so, dass mir klar wird, die Figur hat es wirklich gegeben. Also die ist auch nicht ganz
genau gefunden. Das ist genau das, was ich meine mit Feuer. Ja. Diese Figur hat es wirklich gegeben. Es war mein bester Freund, er war unglaublich wichtig für mich und meine Arbeit, für meine später, für mein Leben. Und das meinte ich genau mit dem Feuer, das ich hinter einem Text lodern lassen will. Ja. Ich glaube, das geht bei mir zumindest nur, wenn es verknüpft ist mit Erfahrung, ja. Mit Leid auch oder mit Glück.
Also es ist eine ganz faszinierende Figur. Er hat Charisma, er verzaubert sogar die Mutter des Erzählers. Er hat so etwas raue Schale, weicher Kern. Er ist ein sehr philosophischer Geist. Also das ist kein Universitätsphilosoph, aber er denkt nach über das Leben, über den Sinn des Lebens und über das Erwachsenwerden. Und er denkt auch schon nach über die Art und Weise, wie man sterben könnte oder müsste. Hans-Jörg Schettenleit, ich schlage vor, dass Sie uns ein Stück aus Ihrem Roman vorlesen, damit wir einmal hören, wie Ihre Sprache klingt. Und zwar die Begegnung, die erste Begegnung dieses Ich-Erzählers, von dem wir gerade geredet haben, mit seinem dann künftigen Freund Beuroth und nachher noch einen Blick in die Familie des Erzählers.
Gerne, ja.
Also Sie hören jetzt Hans-Jörg Schettenleit mit einem Auszug aus seinem neuen Roman Cowboy Sommer hier in Reflexe.
Der Wind hatte den frisch gestreuten Kalk der Torlinie bereits wieder verweht, doch das schien den Mann, der die Linien nachzog, nicht zu stören. Er nickte mir lächelnd zu, und als ich ihn fragte, wo die B-Junioren des FC Blue Stars trainierten, deutete er mit dem Kinn auf den Strafraum am anderen Ende des Platzes. An den Nebenplatz des Letzigrundstadions, auf dem die verschiedenen Mannschaften des FC Blue Stars trainierten, und ihre Heimspiele austrugen, grenzten mehrere offene Boccia-Bahnen, gedeckt von einem Flachdach. Die verhaltenen Zurufe der italienischen Gastarbeiter, die bestimmt Schicht arbeiteten und darum an einem Mittwochabend Boccia spielen konnten, ihre leise, verwehte Akkordeonmusik und das Klacken der Kugeln, die gegeneinander stießen, ließen mich genauso weitergehen wie der Junge, der sich aus der Gruppe gelöst hatte und mir entgegenlief, beidfüßig einen Lederball jonglierend. Als er vielleicht noch 20 Meter von mir entfernt war, kickte er den Ball hoch über seinen Kopf hinaus. Der Ball drehte sich, schien aber gleichzeitig für Sekunden festgefroren in der Luft zu stehen, bevor er wie ein Stein aus dem Himmel fiel. Der Junge nahm ihn Volley und ohne ihn anzusehen, weil er mich nicht aus den Augen ließ. Ich weiß bis heute nicht, wie es mir gelang, den scharfen Ball zu stoppen. «Ich heiße Beuroth», sagte der Junge. «Hans-Peter. Etwas dagegen, wenn ich dich Gönki nenne?» Schüttelte den Kopf. «Gönki?» Er trug eine geflochtene Schnur am rechten Handgelenk und eine silberne Kette um den Hals. «Mach dir keine Sorgen. Die Ärsche», er deutete mit dem Daumen auf den Rest der Mannschaft, spielen wir mit links an die Wand. In diesem Moment wurde er mein Freund. Mit 17 war ich zwar aus dem Alter heraus, in dem etwas nur stattfand, wenn man es nicht allein erlebt hatte, sondern teilen und damit mitteilen konnte, aber einen Verbündeten brauchte ich dennoch. Einen Verbündeten gegen Lehrer und Vorgesetzte, gegen Eltern und Erwachsene überhaupt. Ich habe damals immer ausgesehen, als sei ich beleidigt, weil man mich verstoßen hat. Dabei war ich es, der sich abseits hielt und nichts mit den anderen zu tun haben wollte. Diese selbstgewählte Einsamkeit, unter der ich eben auch litt, hätte ich gerne mit einem Freund geteilt, mit einem Mädchen nicht, das kam erst später, mit einem Freund, der sich ebenfalls bewusst am Rand hielt. Beuroth war dieser Freund, das spürte ich sofort. Er war etwas Besonderes. Er würde mir das Gefühl geben, da zu sein, am Leben zu sein, wirklich und immer jede Sekunde. Jemand, der nicht in der Menge untergeht und doch nicht allein ist. Er hatte, das sah ich, die schwierige Aufgabe, er selbst zu werden, bereits geschafft. Mit ihm konnte ich üben, ein anderer zu sein, bis ich wirklich ein anderer war. Er war mir voraus, weit voraus und nicht nur mir. Beuroth gehörte nicht zu den Menschen, die alles daran setzen, Träume nicht wahr werden zu lassen, um sie sich zu bewahren. Er tat alles dafür, seine Träume zu erfüllen. Er würde mich größer machen, als ich war, älter auch. Erwachsener nicht. Sogar das spürte ich, aber älter und weniger ängstlich. Und was tust du für ihn? Diese Frage fiel mir erst viele Jahre später ein. Was es für ein Geschenk war, den größten und schwierigsten Abschied, den Abschied von der Kindheit nämlich, ausgerechnet mit ihm erleben zu dürfen, konnte ich damals natürlich nicht sehen. Die erschreckende Erkenntnis, wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich mich auf der Stelle in dich verlieben, verdrängte ich mit der Vermutung, der hat vor gar nichts Angst. Erst jetzt fiel mir auf, dass der Gestank aus dem nahen Schlachthof an diesem Mittwoch wieder besonders schlimm war. An manchen Tagen konnten wir die Fenster der Bleisetzerei nicht öffnen, weil uns der faulige Geruch nach Fleisch, oder war es Blut, den Atem verschlug und weil wir die Schreie der Schweine, Kühe und Kälber, die zur Schlachtbank geführt wurden, und das aufgeregte Gebrüll der Metzger nicht länger ertrugen. Mutter stand am gekippten Fenster und rauchte. Als sie sich nach vorn neigte, um den Rauch mit gespitzten Lippen ins Freie zu blasen, knarrten ihre Keilabsätze aus Kork. «Hast du geduscht?», fragte sie. »Ist Papp schon im Bett, ob du geduscht hast?« Jetzt drehte sie sich um. Sie machte die Zigarette im vollen Aschenbecher auf dem Couchtisch aus. Die Filter der Kippen trugen den Halbmond ihres roten Lippenstifts und griff sich mit spitzen Fingern in die auftupierten Haare. Logisch habe ich geduscht. Nackt, genau wie die anderen. Und wie war's? Erst warm, dann kalt. Das Training, du Dussel. Sie setzte sich an die Nähmaschine, ohne sie einzuschalten, sah mich lächelnd an und wollte sich die nächste Zigarette anstecken, ließ es aber bleiben, weil sie meine Missbilligung bemerkte. Sie wusste, wie viel es mich gekostet hatte, als Neuling in eine bereits bestehende Mannschaft einzutreten. Ich könnte das nie, hatte sie mir gestanden. Mutter wirkte müde. Der Lack an ihrem rechten Daumennagel war gesprungen, ihr Atem roch nach Schokolade. Es lag immer eine angebrochene Tafel auf ihrem Nachttischchen. Sie stand auf, trat erneut ans Fenster und blickte hinaus. «Da draußen lauert das Heimweh auf dich», sagte sie, «da kannst du dich warm anziehen, wie du willst.» Noch vor wenigen Monaten hätte ich angenommen, ihr geheimnisvoller Satz beziehe sich darauf, dass sie nach dem Krieg als 17-jährige Frau aus Österreich in die Schweiz gekommen war, um einem Metzgermeister in Zug den Haushalt zu führen. Doch an diesem Abend wusste ich, sie meinte etwas viel Grundlegenderes, Dunkleres. Vielleicht das Heimweh nach der Frau, die sie auch hätte werden können, ohne Kinder, ohne Familie. Das Heimweh nach dem Leben, das sie dann geführt hätte, ohne uns.
Hansjörg Schertenleib, vielen Dank für diesen Auszug aus Ihrem Roman Cowboy Sommer. Ich möchte die Figur der Mutter mal so stehen lassen und nochmal schnell zurück zu dem Verhältnis von Beuroth und dem Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler in der Passage, die Sie gelesen haben, denkt über diese Beziehung nach und sagt, alles Mögliche bewirkt diese Freundschaft bei mir, aber erwachsener werde ich dadurch nicht.
Na, das war zentral, ja, weil hätte er ihn auch erwachsener gemacht, das wäre ganz, ganz falsch gewesen, weil sie wollten unbedingt Jugendliche sein und mit den Erwachsenen so wenig wie möglich zu tun haben, weil, und das hat nun natürlich sehr viel mit der damaligen Zeit zu tun, ja. Die Erwachsenen galten als suspekt, als nee, so möchten wir nicht sein, ja.
Ist das Freundschaft oder schon Liebe?
Ich denke, dass es Liebe war, ja. Das wird ja auch angedeutet mit dem übrigens wirklich ersten Satz des Buches auch. Den hatte ich auch schon jahrelang im Kopf, ja. Wäre ich ein Mädchen, ich würde mich auf der Stelle in dich verlieben. Ich denke auch, dass das Liebe war, ja. Allerdings ohne jede Homoerotik. Das ist mir ganz wichtig, das zu formulieren. Nicht, um mich davon abzusetzen, damit hätte ich überhaupt keine Probleme, aber es spielt in dieser Geschichte keine Rolle. Das ist wichtig, ja.
Aber das Merkwürdige, vielleicht damit zusammenhängende, ist, dass beide Aggressionen entwickeln, als sie mit einem Homosexuellen zusammenkommen.
Mir wurde während der Schreibarbeit bewusst, dass dieses Motiv natürlich vorhanden ist, ja. Und ich musste diese Figur einführen und ich musste es über, also dieses Motiv über eine Nebenfigur einführen, so muss ich es formulieren, weil ich nicht wollte, dass das eine Rolle spielt in der Beziehung zwischen diesen beiden jungen Männern. Sexualität war kein Motiv, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ein ganz anderes Kräfteverhältnis gibt, ja.
Gibt es so etwas wie eine Über- und Unterordnung?
In dieser Beziehung?
Zwischen Beuroth und der Michael Zähler?
Oh ja, natürlich, ja. Also Beuroth, ich habe das ganz am Anfang gesagt, der Ich-Erzähler hat nicht das Zeug zum Anführer, nicht das Zeug zu dem, der weiß, in welche Richtung es geht. Beuroth weiß das ganz genau und er hat eben auch das Zeug zum Verführen. Und die anderen folgen ihm blindlings. Also der Ich-Erzähler tut ja Dinge, um diesem Beuroth zu gefallen, die er für gemeinhin niemals tun würde.
Nun haben Sie eine Reihe von gemeinsamen Aktivitäten, über die wir noch kurz sprechen sollten, nämlich vor allem Motorradfahren, Musik hören und Sie unternehmen auch noch eine Reise nach Paris. Natürlich, Sie gehen in Diskos, Sie rauchen Gras, Sie treiben Sport, aber Motorradfahren und Musik ist, glaube ich, das Wichtigste, das Zentrale. Welche Bedeutung hat dieses Motorradfahren?
Naja, ein ganz klischiertes, ja. Es ist fast peinlich, das auszusprechen, ja. Aber es ist halt so. Damals war das Sinnbild für Freiheit, die Möglichkeit, aus der Welt zu flüchten, abzuhauen, wegzukommen, ja. Mir ist absolut bewusst, dass das Klischees sind, aber so war es nun mal und ich hab's mir natürlich überlegt, soll ich ein anderes Vehikel finden dafür, aber es wäre falsch gewesen, weil diese Motorräder stehen auch für etwas und lösen ja dann auch etwas ganz Entscheidendes aus, ja, in der Geschichte.
Es gibt eine Schlusskatastrophe, die wir nicht verraten wollen, genau. Und danach wird auch noch der Tod von Beuroth erzählt. Auch das überlassen wir, glaube ich, der individuellen Lektüre. Ja, Protest ist ja auch dabei, nicht? Es gibt den schönen Satz, eine Schneise des Lärms in den ruhigen Sonntagmorgen treiben. Man kann sich die Aglo Zürich vorstellen, wo alles pennt, nicht? Und dann auf dem Motorrad da durch.
Genau. Also der Auftritt auf einem Motorrad ist ein lauter, ja. Es ist nicht ein auf Turnschuhen sich durch die Nacht schleichen, sondern es ist ein Hoppla, hier kommen wir.
Also das ist eine sehr sinnliche Erfahrung für den Leser. Man kann das wirklich spüren. Ich bin eigentlich kein Freund vom Motorrad, aber bei der Lektüre habe ich das gespürt, dass es diese körperliche Empfindung, die man dabei wohl haben muss. Ich habe es noch nie erlebt, aber wohl haben muss. Und die Gemeinsamkeit mit der Musik, gibt es da eine Verbindung?
Naja, damals war Musik natürlich wirklich ein Katalysator, ja. Rockmusik, und ich sag ganz bewusst Rockmusik und nicht Popmusik, hatte damals eine ganz andere Funktion, eine nahezu gesellschaftliche Funktion, ja. Also Musik war wirklich Ausdruck von Protest und sich gegen herrschende Zustände wenden, ja. Und dafür steht diese Musik. Es ist ja ganz genau ausgeführt, was es für Musik ist. Und das sind alles Bands, die schon damals neben dem Mainstream liefen und eben für eine ganz bestimmte Lebenshaltung standen.
Bis hin zu einer Liste am Ende des Buches, wo die wesentlichen Platten, falls man sich eine Diskothek anlegen will, nochmal erwähnt und zusammengefasst sind.
So ist es.
Abheben, nicht? Wäre, glaube ich, für mich so ein bisschen die Verbindung zwischen den beiden. Beide mal hebt man ab beim Motorradfahren oder der Musik.
Ganz genau. Oder man flüchtet. Beides, man flieht die Welt, nennen wir es, so könnte man es vielleicht auch nennen. Ja.
Gibt einen Satz, der mich beeindruckt hat, weil er das Lebensgefühl dieser Jugendlichen irgendwie zusammenfasst. Das Leben ist scheiße, aber wir lieben es.
Ja, so ist es, ja.
Nun, ich hatte das Gefühl, dass der Ich-Erzähler eine Reise nach Christiania unternimmt, weil er eine Entwicklung durchmacht. Christiania war damals diese Freie Republik Kopenhagen, also es kommt da etwas Politisches ins Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass der Ich-Erzähler dann eine Entwicklung nimmt, die ihn von Beuroth loslöst. Können Sie das akzeptieren?
Das ist absolut richtig. Es war für ihn ganz, ganz wichtig, aus dem Dunstkreis oder aus dem hellen Licht von Beuroth zu kommen, um es selbst hinzukriegen an zu leuchten, also selbst zu leuchten, ja, sozusagen. Er musste weg, ja. Diese Reise wäre ganz anders verlaufen, wenn er sie eben nicht alleine unternommen hätte. Und ich wollte auch nicht, dass er bei dieser Katastrophe, die wir nicht näher beschreiben wollen, nicht dabei war, ja.
Man könnte sagen, er wird politischer. auf dieser Reise? Oder wie würden Sie das beschreiben, diesen Loslösungsprozess? Worin besteht der genauer?
Ich würde es eher mit dem Wort selbstständig beschreiben, weil der politische Aspekt, der unterläuft ihm ja sozusagen. Das sucht er ja nicht. Ja, er hat sich nicht überlegt, wofür Christiania auch steht. Für ihn ist es einfach eine Utopie, in der Drogen leicht zu haben sind und man vielleicht sogar Mädchen kennenlernt, die sich küssen lassen. Was das auch für eine politische Dimension hat, für eine Stadtregierung oder eine Landesregierung, das hat er sich überhaupt nicht überlegt. Und er gerät dann mehr oder weniger zufällig in eine Straßenschlacht mit der dänischen Polizei, was dann eine Brücke schlägt in die Gegenwart. Der Text hat ja auch eine Klammererzählung, die in der Gegenwart spielt, zu den Zürcher Unruhen 1980.
Auf dem privaten und psychologischen Gebiet ist, glaube ich, dieses Mädchen, das er in Christiania trifft, Moonshadow, das ist wichtig. Das ist eine eigentlich mitleiderregende und doch auch wieder faszinierende Figur. Sie sagt, sie will nicht geliebt, sondern nur begehrt werden. Das bringt ja etwas auf den Nenner dieser Zeit auch, ne?
Denke ich auch, ja.
Keine Bindung, also keine
Liebe. Bindung, ja. Und das ist im Moment schwer verdaulich, aber er nutzt das dann auch sozusagen, ja. Und sie führt ihn eindeutig in die Selbstständigkeit. Ganz bestimmt eine ganz, ganz, ganz wichtige Figur, ja. Diese Moonshadow.
Wenn wir jetzt mal Revue passieren lassen, es ist die Geschichte einer Freundschaft, es ist, Sie haben ja gesagt, viel Zeitspezifisches auch drin für Zürich 70er Jahre, es ist der Prozess des Erwachsenwerdens, es ist diese Suche nach Freiheit, es sind alles große Themen. Gleichzeitig ist es ein Stück Ihrer Autobiografie, die da dahinter steht. Trotzdem, das ganze Buch ist nur 240
oder so, ja.
Ja, 240 Seiten lang. Mhm. Haben Sie weggestrichen, war es mal länger?
Ich habe 30 Jahre an dem Buch gearbeitet, ja. Ich wusste,
aber dann muss es doch lang werden.
Nein, eben nicht. Mein poetologisches Programm, um es so zu formulieren, basiert eindeutig auf Reduktion, weglassen, weniger ist mehr. Das ist auch mein Credo als Mentor in Biel, ja. Ich ertrage auch als Leser nur ganz schwer Bücher, die verplappert sind, die alles aussprechen, die jedes kleinste Detail ausformulieren, weil damit meine Fantasie als Leser totgeschlagen werden. Ich habe sehr viel gestrichen an diesem Text. Ich habe, wie gesagt, 30 Jahre daran gearbeitet und es ging vor allem darum, auszudünnen, wegzulassen, einzudampfen. Also der Stoff war mir so heiß unter den Fingern, dass ich ihn zuerst abkühlen lassen musste, sonst hätte ich mir die Finger verbrannt. Und die Distanz, die war enorm wichtig zum Erzählstoff. Ja. Ich musste Distanz schaffen zu den Figuren. Nur so ist es mir gelungen, sie zu fiktiven Figuren zu machen. Sonst hätte ich den Anspruch gehabt, sie eins zu eins zu beschreiben, wie sie gewesen sind. Und das ist Blödsinn. Das hat in der Literatur, so wie ich Literatur verstehe, nichts verloren.
Es gibt auch eine ganze Reihe von Figuren, die eigentlich für etwas stehen, ohne dass sie deswegen blutleer wären. Moonshadow, ja, war gerade ein Beispiel.
Genau.
Oder diese ganze reaktionäre Schweiz, die kommt in Form eines widerlichen Alten, der die Jugendlichen hasst, kommt die vor und mehr nicht.
Das klingt mir jetzt aber zu klischiert. Also dieser alte Gerber, der hat auch durchaus Züge, über die man schmunzeln kann. Ja. Aber Ihre Beobachtung ist dennoch absolut richtig. Also ich hatte, da waren natürlich viel mehr Figuren zuerst.
Eben, ne? Ja.
Und das ist das Eindampfen. Ich hatte irgendwann für mich begriffen, nee, das reicht. Dieser eine, dieser Gerber, der ist es, weil der hat ursächlich mit den Figuren zu tun, auch mit den Motorrädern. Wieso soll ich da ein ganzes Figurenarsenal auffahren, um eine einzige Aussage zu machen?
Hans-Jörg Schertenleib, immer wenn es am besten ist, muss man abbrechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir nennen Ihnen in der Absage noch einmal die Angaben zu dem Roman.
Dankeschön.
Hans-Jörg Schertenleib im Gespräch mit Felix Schneider über seinen neuen Roman Cowboy Sommer, der im Aufbau Verlag Berlin erschienen ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.